Wir lesen zusammen den Text aus dem Alten Testament, der bekannte Segen des Jabez, 1. Chronik 4, 8 bis 10. 1. Chronik 4, 8 bis 10, haben Sie auf dem Blatt auch den Text. Ihr könnt ja in eurer eigenen Übersetzung da ja vielleicht noch lesen. Und Kos zeugte Anub und Zobeba und die Geschlechter Achachels, des Sohnes Harums. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest, und deine Hand mit mir wäre, und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Es hat vor 9 Jahren mal so eine Jabezwelle gegeben. Es gibt immer so Phasen. Vor der Jabezwelle war doch das mit den Spuren im Sand. Das ist ein bisschen älter. Und dann ist die Jabezwelle gekommen. Eben um das Sagen vom Jabez, das ist richtig vermarktet worden mit Büchern, Poster und CD und allem. Und ich habe das damals auch gelesen und es hat mich noch recht angesprochen, wobei ich jetzt heute das nicht mehr ganz präsent habe, was dort alles drin gestanden ist. Aber ich wollte das gleich wieder vorholen und einfach neu wieder aufrollen, auch mit neuen Aspekten, ein bisschen auch in eine andere Richtung, als nur gerade direkt, was die Jabez betrifft. Jetzt schauen wir zuerst den Jabez an. Was sagt die Schrift über ihn? Da ist von einem Kos gedreht, der gehört anscheinend zum Stamm Juda. Und der hat 2 Söhne gehabt und anscheinend noch einen Sohn aus einer anderen Familie, der Sippe Achachels angehört. Also vermutlich hat der Kos auch uneheliche Kinder gehabt, was damals in Israel zu einem sehr schlechten Ruf geführt hat. Und da steht jetzt über Jabez, dass er angesehener ist als die anderen Brüder, während anscheinend eben die anderen Brüder nicht angesehen sind. Aber wie hat sich denn der Jabez das Angesehen erworben? Jabez heisst Schmerzen. Und das bezieht sich auf die schwierige Geburt, die seine Mutter hatte. Es ist eigentlich sonderbar, dass man ein Kind anhand von der Art von der Geburt, wie sich sie ist, nennen. Und es gibt ein anderes Beispiel in der Bibel. Ein ganz extremes Beispiel ist das mit dem Benjamin, der Sohn von der Rahel. Rahel ist nach der Geburt von Benjamin gestorben. Und sie hat ihm noch den Namen gegeben, bevor er gestorben ist, Benoni. Was heisst übersetzt Unglückssohn? Und hat aber der Vater geistesgegenwärtig ihn noch umtauft zu Benjamin, Sohn meiner rechten Hand. Und er ist dann später der Lieblingssohn von Jakob geworden, nachdem Josef ja verschwunden ist in Ägypten, versklavt worden ist dort. Also hat sich das Schicksal vom Unglückssohn noch können wenden und ist noch zum Lieblingssohn von dieser Sippe geworden. Aber wieso ist Jabez angesehener? Hätte er vielleicht immer wieder müssen spüren, dass er der war, der seiner Mutter Schmerzen bereitet hat? Vielleicht nicht nur während der Geburt, auch nachher ist für alles irgendwie immer ein Wurm drin in dem Ganzen. Dass sie ihm das Leben vielleicht wirklich schwer gemacht hat und sie hat es ihm vielleicht nicht gesagt, aber ihm nicht irgendwie zu spüren gegeben, nonverbal. Was für eine Wirkung hat so eine Haltung dem Kind gegenüber? Wegen dir geht es mir schlecht, wegen dir muss ich leiden. Wenn du nicht wärst, hätte ich es anders und so weiter. Und da merkt der Jabez, dass irgendetwas an ihm anhaftet. Und wie ein Bremsklotz wirkt in seinem Leben oder wie ein Schatten immer auf seinem Leben ihn begleitet. Und sein Leben dreht sich vielleicht immer im Kreis, immer die gleichen Probleme kommen und dann geht es wieder besser und dann fällt es wieder an. Immer so die gleichen Schlaufen. Er gibt sich Mühe, er probiert es besser zu machen, aber es klingt ihm nicht wirklich. Vielleicht wäre Jabez arm geworden, randständig, unangesehen, ein Opfer, unzufrieden, abhängig von anderen Menschen, wenn er sich einfach seinem Schicksal ergeben hat und im Selbstmitleid geblieben wäre. Aber Jabez erkennt die Möglichkeit von einem Leben unter dem Segen von Gott und weiss, dass er das von Gott kann bitten und von ihm überkommen. Ach, dass du mich segnest. ein Einlenken von oben zu seinen Gunsten. Unter dem Segen Gottes gelingt der Leben. Und ohne Segen ist es Wüste da sein. Ich hätte es nicht verflucht. Das ist, finde ich, noch schlimmer. Aber sag mal, ohne Segen ist mal einfach eine Wüste da sein. Der schlimmste Fall wäre Fluch. Aber das denke ich jetzt nicht, dass das hier der Fall war. Aber so eine Wüste da sein, wo irgendwie alles so unwirtlich ist, es geht nicht vorwärts, es ist keine Perspektive da. In der Wüste treiben wir sehr oft Kreise, wenn man keinen guten Kompass hat, treiben sich im Kreis um. Und Segen hat mit der Fülle zu tun. Und das ist das Gegenteil von Wüste. Und die Jabez spürt, dass Gott ihm das bereit hat. Und so nimmt die Jabez sein Herz in die Hand, sein Leben in die Hand, kommt von Gott und bittet ihn um Segen. Er tut nicht sein Leid einfach klagen, sondern er bittet ihn um Segen. Um etwas Besseres. Das Einzige, was aufs Leid hindeutet bei diesem Gebet, ist das erste Wort oder Buchstabe, wo er sagt, oh, oder in anderen Sätzen heißt ah. Das ist eigentlich alles so irgendwie das Stöhnen, was er rausbringt. Aber dann bittet er ganz konkret und detailliert um ein Segen. Segne mich, durchbrich den Schatten, der über meinem Leben steht, und das ewige Runde drehen in der Wüste. Dann sagt er, erweitere meine Grenzen. Das heisst, wenn Grenzen erweitert sind, geht es aus der Wüste raus, in ein anderes Land. Bin ich bereit, die Wüste zu verlassen und das verheißene Land einzunehmen? Auch den Preis dazu zu zahlen. Dann sagt er, und deine Hand mit mir wäre. Jakob hat damals etwas Ähnliches gebeten. Er hat sogar gesagt, wenn Gott mit mir sein wird und mir behüten wird auf dem Weg und in Gang und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzulegen und mir mit Frieden wieder heim zum Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und das heisst, und Gott hat das getan, was Jakob gebetet hat. Also, dass Gott mit einem ist. Und dann die nächste Bitte, und du mich vor dem Übel bewahrst, dass mich kein Schmerz trifft. Übel und Schmerz sind wie Dornen im Leben, wo die gute Saat und das Segen können wie ersticken, dass man da gar nicht kann wirklich. Man sieht, wenn ein Sturm, wenn Übel und Leid da ist, kann man das gleich nicht genießen, kann man das gleich nicht wirklich für sich in Anspruch nehmen. Und darum bittet er vor Bewahrung von Übel und Schmerz, wo könnte das Segen ersticken. Also, raus aus dem armseligen Leben in der Wüste. Fertig mit runden Drehen. Fertig immer fallen und wieder aufstehen. Fertig sich immer mit den eigenen, mit den Schäben aus dem eigenen Leben zu befassen müssen. Jetzt stand ich auf und mache einen Schritt Richtung verheißenes Land. Aber was bedeutet das Segen für Jabez? Ist Jabez bereit, das Segen zu empfangen? Denn Segen ist ja nicht einfach ein Schlaraffenland, wo Bulle und Brote ins Maul fliegen. Sondern Segen ist schon Fülle. Es bedeutet Fülle. Aber Fülle bedeutet auch Arbeit. Bauern, jetzt ein Bauer unter euch. Aber ihr wisst jetzt ja, Bauern wissen das am besten. Wenn es ein segensreiches Jahr ist, dann sind die Bäume übervoll. Man muss sie abstützen, dass sie nicht abbrechen. Dann müssen wir alles abgelesen und verwertet haben, dann müssen wir Arbeiter suchen, dann müssen wir es verwerten, also lagern, dann müssen wir es vermarkten, für Eigenbedarf oder für einen Markt oder für einen Handel geben und so weiter. Es gibt einen Haufen Arbeit. Oder Kinder sagen, das gibt auch einen Haufen Arbeit. Oder sagen in einer Gemeinde, es kommen neue Leute in der Gemeinde, sie bekehren sich. Aber jeder Mensch bringt auch sein eigenes, kann man sagen, Universum mit in die Gemeinde hinein, mit der ganzen Komplexität. Und da heisst es auch, umgehen damit, dass sich das einen Platz findet und mit dem ganzen Komplex, wo eine Gemeinde auch muss lernen, umgehen damit. Oder Segen von Geld. Bedeutet auch Verantwortung, man muss lernen, das Geld zu verwalten und das Richtige daraus machen. Sagen in den Beziehungen heisst auch, die Beziehungen warm behalten, pflegen und alles, was sich aus Beziehungen ergibt. Ein Leben ist in dem Sinn in der Wüste einfacher. In der Wüste hat man weniger oder wenig Verantwortung. In der Wüste lebt man vom Hand ins Maul. Und man erlebt dort, dass Gott auch der Versorger ist. Manchmal erlebt man so Wunder, oder? Dass plötzlich, man hat nichts mehr und plötzlich kommt etwas. Und man kann Zeugnis geben davon. Das ist wunderschön. Ein Wüstenleben ist lebbar, wenn man dort Gott mit einbezieht und Gott dort immer erlebt. Aber das Ziel ist nicht Wüste, das Ziel ist Segen. Aber ein Segensleben ist anspruchsvoll und fordert viel von einem. Ist Israel bereit gewesen, von der Wüste ins Land vom Segen zu gehen, wo Milch und Honig fließen? Ohne Bauern fließt keine Milch und ohne Imker fließt kein Honig. Und es sind mehr als 40 Jahre vergangen, bis es so weit war. Und da hat reingehen dürfen. Nur die Generation, die bereit war, das Segen zu empfangen und auch können zu tragen und umgehen damit. Die andere Generation, die rebellische Generation, die haben gar nicht mehr gelebt, was so weit war. Und so ist es wichtig, was Segen betrifft, dass man eine innere Haltung hat, die bereit ist für Veränderungen im Leben. Die bereit ist, auch neue Verantwortungen zu übernehmen. Denn der Segen darf nicht einfach bach abgehen, wenn man nicht kann umgehen mit dem, was Gott einem will geben. Und so gibt es zwei Phasen, die einem in Segen hineinführen. Eine sogenannte Vorbereitungsphase. Ein wichtiges Prinzip hat auch Jesus gesagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Also wir müssen zuerst Tugenden lernen in dieser Vorbereitungsphase. Ganz kleine und unscheinbare haben doch überlegt, was könnte das? Heute ist zum Beispiel Mode, man kennt einfach den Abfall am Boden. Wenn man beim Autofahren plötzlich fliegt eine Flasche aus oder Zigarettenpäckchen und es fliegt einfach alles am Boden. Aber was ist denn, wenn man nicht einmal den eigenen Abfall kann umgehen, also dass nicht ein Abfall tut und später, wenn einmal der Segen kommt, und wenn man es nicht einmal selber gelernt, das würde mit der ganzen Menge von Waren oder weiß ich was, das würde dann passieren. Das wäre, wenn man es dann in kleinen nicht kann, ist es im Großen nicht möglich. Oder mit der Zeit kommt doch Papierkram ins Leben. Jeder, man wird, können wir Rechnungen, Krankenkassenbelege, Steuerbelege, auf die Zeit muss tun, Quittungen. Was machen wir mit denen? Wir müssen doch plötzlich lernen, mit denen irgendwie ein System oder eine Ordnung zu machen. Wie später vielleicht, wenn eine Familie da ist, gibt es noch viel, viel, viel mehr Papier. Oder wenn man eine Firma hat oder etwas dann noch mehr. Oder wie gehe ich mit dem Geld um? Mache ich schon sehr kleine Schulden? Oder lerne ich auch sparen und nicht immer gerade sofort etwas kaufen, was ich will? Oder mit meinen Lastern, wie gehe ich mit meinen Lastern um? Lohne ich mich immer gerade gehen? Oder lerne ich auch gerade in diesen Punkten mehr disziplinieren und umzugehen damit? Das sind Tugenden und viele andere Tugenden, die man einfach lernt in der Vorbereitungsphase. Und da gibt es auch Fähigkeiten, die man in der Vorbereitungsphase lernen soll. Zum Beispiel, da nehmen wir ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. David war schon Hirt, er ist dann König geworden. Er war zuerst Hirt, ein einfacher Hirtenbub. Der hat dort gelernt, mit den Steinschleudern umzugehen. Er hat die gebraucht, um Wölfe oder Bären gezielt zu verscheuchen, was sie an die Schafe machen wollen. Und wir wissen, er hat die Steinschleudern später gebraucht für den entscheidenden Kampf gegen die Philister, wo er den Goliath besiegt hat. Oder er hat gelernt Psalmen. Psalmen hat er Lieder gelernt auf der Hafenart, hat er die Psalmen gelernt und hat gelernt Gott anbeten. Und das hat er später auch gebraucht. Gerade in diesen schwierigen Momenten hat er das gemacht. Oder seine Gesänge hat er gebraucht, um den Saul, der Vorgängerkönig, der depressiv war, weil er irgendein Geist auf ihn gekommen ist, um den Geist zu verscheuchen. Ein anderes Beispiel ist Mose. Mose ist ja im Königshof von Pharao aufgewachsen und hat die Weisheit von Ägypten kennengelernt. Und dann ist ja, nachdem er das Ding umgebracht hat, der Wärter, ist ja geflüchtet und 40 Jahre in der Wüste gewesen. In diesen 40 Jahren hat er die Wüste gut kennengelernt. Und später hat er das ganze Volk von über 1 Million Menschen durch die Wüste führen. Und hat sie gekannt. Und dann hat er wieder zurück zum Pharao, zum nächsten Pharao, hat er mit ihm verhandeln. Und er hat die Weisheit von Ägypten gekannt. Er wusste, wie er muss mit einem Pharao reden und wie man sich dort benehmen soll. Oder der Petrus, der Fischer war, und Jesus hat aus ihm einen Menschenfischer gemacht. Oder der Paulus ist einer der besten, war einer der besten Lehrer beim Gamaliel. Und hat dort das Gesetz gelehrt, das jüdische Gesetz, und den Umgang mit der ganzen Talmud und Tora. Und später hat er müssen mit den Juden diskutieren über das Evangelium, hat so können mit dem Gesetz, wie als Werkzeugkiste, hat auch können die einzelnen Elemente vom Gesetz und auch vom Talmud hat er können anwenden. Und so hat können die Juden überzeugen oder überführen. Und so ist es, glaube ich, wichtig in der Vorbereitungsphase, wenn man Freiraum hat, einfach Zeit, verführige Zeit hat, dass man die Zeit braucht, um Sachen zu lernen, die einem auf dem Herz liegen. Vielleicht muss ich, also jetzt ist die Zeit gerade, um neue Sprache zu lernen. Oder vielleicht Computer besser rauskommen. Oder Bibelwissen in der Bibelschule, dass ich in der Bibel viel besser mehr auskenne. Oder einen Einsatz im Ausland machen, einen Missionseinsatz. Und es gibt viele Sachen, wo man einfach Gelegenheit hat, wenn man Zeit hat, um es zu lernen. Und wie viel Zeit dürfen wir da verblenden, oft für Sachen, die einem nicht viel bringen, schlussendlich, wo wir im Rückblick sagen, das war verlorene Zeit gewesen. Sei es vor dem Fernsehen, vor dem Internet oder weiss ich, für was man sie gebraucht hat. Und Ende Vorbereitungsphase kommt ich das Verlangen, jetzt muss es weitergehen. Jetzt bin ich bereit, es muss etwas Neues in mein Leben kommen. Man ist bereit, die Wüste zu verlassen. In der Vorbereitungsphase gibt es auch viel Versagen. Man fällt viel um, man muss immer drauf stehen. Und das, man probiert wieder und man versucht verschiedene Sachen aus. Und es ist immer so mit Scherben zu tun, mit so Bruchstücken. Es gibt nie etwas Ganzes. Aber wenn man sich da drinnen nicht einfach so lassen geht und wenn man das nicht als Endstation anschaut, dann bemüht man sich immer wieder um etwas Weiteres, um etwas Besseres, um etwas Höheres. Man ist immer dran, sich zu verbessern oder etwas anzeigen oder vorwärts zu kommen. Es ist gut, wenn der Drang da ist. Und dann kommt irgendwann die Vollendungsphase, die zweite Phase. Irgendwann kommt es langsam zum Durchbruch. Plötzlich kommt man auf irgendeine Art und Weise mehr Verantwortung über. Und wenn man Verantwortung überkommt, mehr Verantwortung, ist man einfach gezwungen, den Blick von sich weg zu lenken auf das, was man Verantwortung hat. Automatisch. Da kann man sich nicht mit sich selber beschäftigen. Da ist man gezwungen, sich mit dem, was man Verantwortung hat, zu beschäftigen. Und da ist ja schon ein Stück Heilung und Befreiung da, wenn man den Blick von sich weglenken kann. Und plötzlich merkt man, der Boden unter einem wird stabiler. Das ist jetzt mein Platz, da muss ich mir hineingehen, da muss ich wachsen, da muss ich vorwärts kommen und fest werden. Und dann, das, was man gelernt hat, der kommt es so, dass man es anwendet. Wir sehen, dass der Segen Gottes nicht nur für einen etwas zu tun hat, sondern immer mit anderen Menschen auch etwas zu tun hat. Durch die Gott mir will segnen. Das bekannte Beispiel, das ich schon mal gebracht habe, ist Josef aus dem Alten Testament, wo der Segen nicht nur für ihn war, sondern für seine Familie. Nicht nur für seine Familie, sondern auch für das ganze Volk Israel. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Länder, die rund um Ägypten gewesen sind, die in der Hungersnot gewesen sind und dank dem Josef auch können Getreide kaufen. Und so wahrscheinlich Millionen von Menschen vor dem Hungertod gerettet gewesen sind. Aber das, was man in der Vorbereitungsphase verpasst, fehlt nachher. Und oft hat man einfach keinen Freiraum mehr. Weil einfach die Verantwortung so viel Platz auch in Anspruch nimmt, hat man einfach keinen Freiraum mehr, das nachzuholen. Es fehlt. eigentlich ist auch unser ganzes Leben, man kann es auch so anschauen, auch unser ganzes Leben hier ist eine Vorbereitungsphase auf die Ewigkeit, wo dann der Segen zur vollkommenen Erfüllung kommt. Was ich mir jetzt hier aneigne, das verfällt in der Ewigkeit. Und was ich hier versäume, das fällt mir hier in der Ewigkeit. Ich habe konkret die Frage hier, was mache ich mit dem Wort Gottes? Eigne ich mir das an und lasse mich vom Wort Gottes verändern? Oder führe ich alles andere immer noch andere Literatur reinziehen? Jetzt haben wir gesehen, was mit dem Segen Gottes, mit der Bitte und dem Segen Gottes alles zusammenhängt. Das Ziel von Gott ist das verheißene Land, es ist Segen, aber es hängt viel damit zusammen, was ich muss bewusst sein. Und so habe ich jetzt auch noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die man da in die Kleingruppe angehen kann. Zum Beispiel, bin ich bereit für ein Segen? Bin ich bereit, die Wüste mit ihren Vorteilen auch zu verlassen? Bin ich lernwillig und bereit, offene Türen zum Lernen zu beanspruchen, die jetzt offen sind und ich noch Freiraum habe dazu? Oder bin ich bereit, in den Bereich hineinzuwachsen, wo mich jetzt zwar noch überfordern, aber weiss, das ist, ich bin berufen, in diesen Bereich einzutreten. Mag ich diesen Glaubensschritt zu tun? Und die letzte Frage, die ich geschrieben habe, ist mein Schicksal veränderbar? Ist jetzt einfach, wie meine Mutter gesagt hat, ich bin ein Sohn von Schmerzen, ist es einfach eine feste Tatsache und es bleibt bis an mein Ende vom Leben so? Oder ist es möglich, dass Gott einen ganz anderen Gedanken für mich hat, dass ich diesen Gedanken kann in meinem Leben verwirklichen? Und das kann es durch die Bitte um ein Segen, wie es der Jabez gemacht hat.